Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Mit Irmgard Keun saß er tagelang in der Kneipe und auch von Claire Goll musste er so einiges einstecken. Der damalige Sternreporter Jürgen Serke hat in den 70er Jahren viele Autorinnen und Autoren getroffen, porträtiert und so quasi nachträglich aus den Flammen gerettet. Zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung ist sein Klassiker Die verbrannten Dichter neu aufgelegt worden und gleich ist er damit bei uns zu Gast. Erich Kästner, Franz Kafka, Irmgard Keun und Else Lasker-Schüler sind nur vier Autoren, deren Bücher vor 90 Jahren am 10. Mai von den Nationalsozialisten in zahlreichen deutschen Städten verbrannt wurden. Es war der Auftakt zu einer wochenlangen Vernichtungskampagne. 160 Bücherverbrennungen gab es im Frühjahr 1933. Dabei wurden die Werke von über 100 Autorinnen und Autoren zerstört und viele gerieten dadurch in Vergessenheit. Dass ihre Werke wieder gelesen und darüber gesprochen wurde, ist nicht zuletzt einem Buch zu verdanken, das jetzt in einer prächtigen Neuausgabe erschienen ist. Jürgen Serkes Die verbrannten Dichter. 1977 ist dieser Band mit vielen Abbildungen zum ersten Mal erschienen und hat endlich wirkliches Interesse an der Exilliteratur und an bis dahin vergessenen, verdrängten Autorinnen und Autoren geweckt. Jetzt hat der Waldstein Verlag das Buch neu aufgelegt und ich freue mich, mit Jürgen Serke darüber sprechen zu können. Guten Tag nach Frankfurt, Herr Serke. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag.
Wenn man Ihr Buch aufschlägt und mal als erstes das Vorwort des Verlegers liest, dann erfährt man, dass der Anlass für diese Neuauflage nicht nur jetzt der 90. Jahrestag der Bücherverbrennung ist, sondern auch Ihr 85. Geburtstag am 19. April. War das auch ein Wunsch, der für Sie damit in Erfüllung gegangen ist?
Ja, das war reiner Zufall und das hat mich natürlich besonders gefreut. Es war eben halt doch eine erstaunliche Geschichte. Das Buch ist ja 50 Jahre alt, ein Sachbuch, das nach 50 Jahren wieder in derselben Form gedruckt wird. Also dieselben Texte mit einer neuen Optik. Die war notwendig gewesen, weil ich ja immer mit einem Fotografen vom Stern Wilfried Bauer unterwegs war. Und der hat sich vor vielen Jahren das Leben genommen. Und er hat vorher seine ganze Wohnung in Brand gesetzt und damit also auch die Fotos und Negative und den Rest hatten die Feuerwehr gemacht und wir mussten eine völlig neue Optik schaffen.
Sie haben es schon gesagt, das Werk ist entstanden in der Zusammenarbeit mit Wilfried Bauer für den Stern, damals Mitte der 70er Jahre. Wie kam das, dass Sie ausgerechnet da mit diesem ja doch nicht ganz einfachen Thema landen konnten?
Naja, ich habe mich ja damit privat schon viel länger beschäftigt und ich war als junger Reporter, war ich 67, 68 in Prag gewesen während des Prager Frühlings und dort habe ich erlebt den Aufstand der Schriftsteller von Milan Kundera bis Pavel Korut gegen das kommunistische Regime. Und als dann die Russen einmarschiert sind, habe ich mir gesagt, jetzt werde ich mir mal das anschauen, was bei uns gewesen ist und habe dann angefangen zu recherchieren. Und dann war ich Reporter und Autor beim Stern und einmal so im Monat traf man sich bei Henry Nannen, dem Chefredakteur, und dann hat man erzählt, da gab es viel Wein, viel Whisky und ich habe gedacht, ich erzähle mal von meinen verbrannten Dichtern, wie ich sie genannt habe, einige Anekdoten. Und da sagte dann Nannen, und sowas ist ja heute gar nicht mehr möglich, sagte Nannen, Mensch Serke, das ist doch eine Serie, suchen Sie sich morgen einen Fotografen und kommen in einem Jahr wieder.
Das haben Sie ja dann gemacht und Sie haben viele der vergessenen Schriftstellerinnen und Schriftsteller besucht und fotografiert. Man sieht sie im Buch zum Beispiel mit Claire Goll in Paris auf der Straße oder auch in ihrer Wohnung. Man sieht Hermann Adler und seine Frau Anita in Basel in der Straßenbahn oder Walter Mehring mit einem Koffer offenbar in einem Hotel und da steht dazu Dichter ohne Haus und Heim. Das geht einem schon nah, wenn man das anschaut. Wie war das für Sie? Was waren das für Begegnungen?
Ja, für mich ist es eigentlich mein Leben geworden. Also Menschen, die keine Stimme haben, die auch kein Gesicht mehr in dieser Öffentlichkeit in Deutschland hatten, ihnen wieder Stimme und Gesicht zu geben, das war eine Aufgabe, der ich mich dann ganz gewidmet habe. Es blieben ja dann nicht nur die verbrannten Dichter, ich habe ja dann auch die Autoren in aller Welt aufgesucht, die der Kommunismus vertrieben hat. Und so ging das immer weiter.
Und Sie haben sich ja auch nicht abschrecken lassen, wenn wir nochmal bei dem Buch bleiben. Zum Beispiel, wenn Sie beschreiben, wie Sie da bei Claire Goll in Paris angeklopft haben, sind Sie ja nicht unbedingt sehr freundlich empfangen worden. Aber das hat Sie nicht zurückgehalten.
Ja, man muss dabei hartnäckig sein. Das Prinzip des Stern war ja immer, es gibt keinen Korrespondenten, der ins Archiv geschickt wird, sondern Präsenz ist alles. Man muss immer an den Ort fahren, wo die Dinge passiert sind, wo die Leute gelebt haben. Und so habe ich dann also auch Claire Goll besucht und hatte auch eine Vorstellung von ihr, weil ich ja ihre Bücher gelesen habe und auch ihre Bücher, die Briefe enthielten. Und ich hatte eine Vorstellung, dachte, das ist eigentlich die Frau, die ein unglaubliches Liebesleben geführt hat. Das war für mich erstmal ganz, ganz gravierend. Und dann bin ich also auf eine Frau gestoßen, die also ganz, ganz bösartig sein konnte. Und wir waren dann 7 Tage lang zusammen und ich merkte immer, nach 2 Stunden baute sie Aggression auf und dann hat man natürlich nachgegeben und dann irgendwann hat man gesagt, nein, jetzt gehen wir. Und dann hat sie dann, ihr bleibt jetzt hier und wurde dann wieder ganz freundlich. Und das war so eine Art, die sich bei ihr immer wiederholte und wir wussten dann, so ist es und so blieben wir 7 Tage. Und haben mit ihr gesprochen und sie hat natürlich auch eine Vorstellung von sich gehabt. Und ich habe eine Vorstellung gehabt, die ich recherchiert habe. Die war nicht unbedingt deckungsgleich und das machte dann die Reibung aus. Mhm. Aber es war also eine unglaubliche Zeit gewesen mit ihr. Und als das Buch erschien, hat sie ja dann also mich auch immer wieder angerufen und die Herausgeberin ihrer Werke nach ihrem Tode hat dann im Schlafzimmer bei ihr auf dem Nachttisch alle meine Briefe gefunden. Die lagen dort neben ihrem Bett.
Das ist tatsächlich sehr rührend. Mir hat sich auch ein Bild eingeprägt, wo man sie zusammen mit Irmgard Keun sieht. Auf dem Weg zur Kneipe steht dabei und darunter Alkohol als Vorbedingung für die Gespräche. Sie trank Likör der Marke Escorial, der Interviewer Sektmarke Fürst Metternich. Können Sie davon mal was erzählen?
Das war die Grundvoraussetzung, dass Wilfried Bauer, der Fotograf, und ich mittrinken mussten, sonst hätte sie nichts erzählt. Und dann sollten wir natürlich ihr Lieblingsgetränk Escorial trinken. Da wäre ich ja nach dem 3. Glas nicht mehr vernehmungsfähig gewesen. Aber sie hat das alles vertragen. Und dann haben wir uns auf den Sekt geeinigt. Fürst Metternich, nicht? Und später, als alles erschienen war und sie mich dann immer zu Hause anrief und meine Frau am Telefon war, verlangte sie immer, sie möchte Fürst Metternich sprechen. Also sie war eine Alkoholikerin, ja? Und das wussten wir, aber sie hat also druckreif gesprochen und erzählt. Da war also alles da bei ihr. Und jammern, sagte sie mir, gibt es bei mir nicht, nicht? Und so ist das also eine sehr, sehr schöne und bewegende Begegnung gewesen, die ja auch zur Folge hatte, dass es noch eine Wiederentdeckung gab, die sie miterlebte. Sie bekam ja noch den Marie-Louise Fleißer-Preis. Sie hatte bestimmte Dinge miterlebt und wurde natürlich dann umgarnt von allen Feministen der Bundesrepublik und rief mich immer an, Jürgen, die Feministen sind hinter mir her. Sag mal, ich war doch einfach nur ganz normal aufrichtig, wie man aufrichtig sein muss. Und das andere, die Ideologie, war bei mir nie da gewesen.
Also das sind sehr, sehr bewegende Porträts, die Sie da geschrieben haben. Und es gab ja dann auch eine enorme Resonanz auf diese Artikelserie und auch auf das Buch dann später. Haben Sie das erwartet, dass das so viel in Gang setzen würde?
Na ja, man darf ja nicht vergessen, der Stern hatte damals wöchentlich eine verkaufte Auflage von fast 2 Millionen Exemplaren. Und außerdem war es ein Blatt, wo man das überhaupt gar nicht erwartete, dass eine solche Serie dort erschien. Und das hatte natürlich eine Wirkung und die verdanke ich eigentlich dem Chefredakteur Henry Nannen, gegen den ja heute so viele Attacken geritten werden. Ich habe ihn als einen großartigen Chefredakteur erlebt. Es kann sein, dass er im Dritten Reich Dinge gemacht hat, die er nicht hätte machen sollen. Aber in der Zeit, in der ich ihn erlebt habe, habe ich die volle Unterstützung gehabt, wenn es um diese verbrannten Dichter ging und auch bei anderen Themen, die also mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten. Er war immer auf meiner Seite und hat das also unterstützt und ich verdanke ihm viel.
Und Sie haben ja tatsächlich dann eben mit seiner Unterstützung dafür gesorgt, dass diese Schriftsteller überhaupt wieder ins Bewusstsein der Leute kamen, denn viele waren ja tatsächlich vergessen und spielten ja auch im literarischen Leben der BRD überhaupt keine Rolle. Das hat man heute auch vergessen, nicht?
Ja, das ist so. Es begann dann die ganz große Wiederentdeckungswelle. Es wurden also die Originärwerke wieder gedruckt. Und das ist ja fantastisch. Gut, das ging über viele Jahre. Und jede Generation muss sich also diese Geschichten wieder neu erobern und sie auch mit neuem Blick anschauen. Aber es ist damals also die Wiederentdeckung gelungen. Und das war eine tolle Sache. Zum Beispiel der Deutsche Pen hatte die verfolgten Schriftsteller nach dem Zweiten Weltkrieg nie eingeladen. Und erst nach dieser Serie im Stern und im Buch wurde dann, glaube ich, 1970, wurden sie zum ersten Mal eingeladen nach Bremen. Gab es nicht mehr viele, aber es kamen einige. Also man sah, auf einmal waren die verbrannten Dichter angekommen und hatten eine Wirkung, besonders auf junge Leute.
Und das Thema, Sie haben es ja schon gesagt, der verfolgten Schriftsteller, das hat Sie ja nicht losgelassen. Sie haben noch 3 weitere Bücher in diesem Themenbereich geschrieben. Es ist das Zentrum für verfolgte Künste entstanden, wo auch Ihre Sammlung Eingang gefunden hat. Was denken Sie, Herr Serke, warum das bis heute wichtig ist, immer wieder daran zu erinnern, an diese Auslöschung?
Na, wir dachten ja 1989 in der Wende, wir würden in eine neue Zeit eintreten und hängen wir schon wieder fast in einer alten Zeit drin und es ist wieder Dunkelheit überall in Europa und das ist eine furchtbare Situation. Umso wichtiger ist es, darauf hinzuweisen, auf den Widerstand solcher Menschen, die in ihrem Leben vieles und manche auch alles riskiert haben und dabei auch ums Leben gekommen sind, dass man dieses immer wieder wach hält, um zu zeigen, wie wichtig es ist, Menschlichkeit auf Dauer in einer Gesellschaft durchzusetzen.
Jürgen Serke, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön, Herr Serke.
Danke Ihnen auch.
Und Jürgen Serkes Buch Die verbrannten Dichter ist in einer sehr schönen großformatigen Neuausgabe mit vielen Abbildungen und Fotografien beim Waldstein Verlag erschienen. Dass Schriftsteller verfolgt, angeklagt und inhaftiert werden, ist leider kein historisches Phänomen, wie wir es eben mit Jürgen Serke besprochen haben, sondern in vielen Ländern ja traurige Realität. Auch die Friedenspreisträgerin Tsitsi Ntangarembga war in ihrer Heimat Simbabwe zu einer 6-monatigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt worden, weil sie angeblich öffentlich zu Gewalt aufgerufen hatte. Die 64-Jährige hatte aber beim obersten Gerichtshof in Simbabwe erfolgreich Berufung eingelegt und ist gestern in zweiter Instanz freigesprochen worden. Jana Gent aus Südafrika mit den Hintergründen.
Dankbar und froh. So äußert sich Tsitsi Ntangarembga auf Twitter. Das Urteil, das noch im September gegen sie gesprochen wurde, hat der oberste Gerichtshof nun aufgehoben. Der Richter sah den Vorwurf, die Autorin und ihre Kollegin und Freundin Julie Barnes hätten öffentlich zu Gewalt aufgerufen, als nicht erfüllt an. Die Argumentation des Antikorruptionsgerichts in der Hauptstadt Harare vom September sei fehlerhaft gewesen. Die Plakate, die Tsitsi Ntangarembga und Julie Barnes getragen hätten, seien weder obszön noch beleidigend, missbräuchlich oder bedrohlich gewesen, sagte der Richter. Knapp 3 Jahre ist es her, seit die Autorin, Filmemacherin und Frauenrechtlerin friedlich in Harare demonstriert hatte, für mehr Demokratie in Simbabwe und Reformen korrupter Institutionen. Ntangarembga, die 2021 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten hatte, war heute selbst nicht im Gericht. In einer Stellungnahme, die sie auf Twitter veröffentlichte, klingt sie dennoch nicht so euphorisch. Sinngemäß schreibt sie, sie sei sich im Klaren darüber, dass die Regierungspartei ZANU-PF das Gesetz weiterhin als Waffe gegen diejenigen einsetzt, die sie als ihre Gegner betrachtet, oder als Bedrohung für ihr offensichtliches Vorhaben, die gesamte politische Macht in Simbabwe an sich zu reißen. Sie wies darauf hin, dass in erster Instanz noch zahlreiche Prozesse gegen Aktivisten und Journalisten laufen. Die 64-Jährige selbst hatte dutzende Male vor Gericht erscheinen müssen und erst nach 2 Jahren Prozessdauer fällte das Antikorruptionsgericht, das direkt Präsident Emmerson Mnangagwa untersteht, das Urteil. Dieses wurde kassiert. Tsitsi Ntangarembga und Julie Barnes sind endgültig freigesprochen.
Jana Genn zum Freispruch für die Schriftstellerin und Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangaremba.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Dass man sich ordentlich und mit festem Druck die Hand gibt, das war ja vor der Pandemie ganz normal und wurde einem auch als Kind schon eingebläut. Aber dann kam Corona und wir haben auf einmal die Ellbogen aneinander gedrückt oder ganz Abstand gehalten. Wer dem Handschlag nachtrauert, für den gibt es jetzt ein ganzes Buch über diese Begrüßungsgeste, geschrieben von Ella Al-Shamai, einer Paläoanthropologin. Und Susanne Billig hat es gelesen. War denn das auch der Anlass für die Autorin, für diese Untersuchung, das Verschwinden des Handschlags durch Corona, quasi so eine Art Abschiedsbuch?
Nein, das hofft sie genau nicht, dass es ein Abschiedsbuch ist. Es steckt aber noch ein tieferer Beweggrund dahinter. Sie erzählt vorne im Buch, dass sie lange ohne den Handschlag gelebt hat. Sie hat einen jemenitischen Hintergrund und hat die ersten 26 Jahre ihres Lebens streng nach der Scharia gelebt. Das heißt, sie durfte Männer nicht anfassen, lebte aber in Großbritannien und hat dann auf zig Weisen versucht, den Handschlag zu vermeiden, hat sich dann schnell pathetisch die Hand aufs Herz gelegt oder die Hände in ihren Ärmeln verborgen. Jetzt lebt sie seit vielen Jahren säkular, hat sich geöffnet, liebt inzwischen den Handschlag und wünscht sich sehr, dass er die Corona-Zeit überlebt.
Man hört ja schon mal, dass wir uns schon seit der Steinzeit die Hand reichen, um auch damit was zu signalisieren, nämlich, dass wir keine Waffe tragen. Ist das eigentlich immer noch so Stand der Forschung oder was sagt die Autorin dazu?
Ja, sie widerspricht da und tut das sehr leidenschaftlich, wie das überhaupt ein ganz leidenschaftlich geschriebenes Buch ist. Also sie schreibt sehr witzig, sehr originell, sehr tabufrei inzwischen auch in der Sprache. Es geht ja viel um Haut und Berührung und körperliche Nähe in dem Buch. Und diese waffenfreie Hand, dieser Theorie kann sie gar nichts abgewinnen. Sie ist ja, das haben Sie schon gesagt, von Beruf Paläoanthropologin und ist davon überzeugt, dass der Handschlag uns ins Erbgut gelegt ist. Schon Schimpansen schütteln sich die Hände. Das legt nahe, dass diese Geste älter als 7 Millionen Jahre ist. Berührungen sind für Menschen und eben auch für Schimpansen von ganz, ganz großer Bedeutung und die passieren eben intuitiv. Und das Schöne am Handschlag ist, für uns Menschen, er ist einerseits ein bisschen distanziert und jugendfrei, auf der anderen Seite aber eben doch nah genug, um sich wirklich ernsthaft zu berühren.
Aber es wird ja nicht in allen Kulturen sich die Hand geschüttelt. Sie hatten ja auch schon erzählt, dass die Autorin selbst ja auch aus einer Kultur kommt, ursprünglich, wo das eigentlich sogar verboten ist. Schaut sie sich das auch alles an?
Ja, sie guckt sehr in unterschiedliche Kulturen. Das interessiert sie natürlich auch besonders. Zum Beispiel eben in ihrer eigenen Kultur. Sie darf schon Hände schütteln, bloß eben nicht von fremden Männern. Aber in der Familie ist das natürlich auch gang und gäbe. Aber in Japan zum Beispiel, warum da nur die Verbeugung? Da hat sie eine ganz interessante Theorie, dass es da vielleicht mal irgendwann früher, man weiß nicht wann, eine Epidemie gegeben haben mag. Die Leute haben aufgehört, sich die Hände zu schütteln, haben das mit einem sehr starken Tabu belegt. Und davon hat sich das in Japan irgendwie nie wieder erholt. Und dann schreibt sie ganz interessant drüber, welche Elemente andere Kulturen dem Handschlag noch so hinzufügen, dass man dann noch mit dem Finger schnippt oder sich am Bart zupft oder die Nasen aneinander reibt. Ganz wild in Papua, es ist höflich, als männlicher Gast dem Gastgeber den Penis in die Hand zu legen und dann schnell zur Seite wegzuziehen. Fand ich sehr witzig. Wir schämen uns schon, wenn wir in Frankreich 3 Küsschen geben sollen. Aber sie bedauert auch, diese Vielfalt der Begrüßungsriten stirbt allmählich aus durch die Globalisierung.
Also das ist ja offenbar wirklich sehr ergiebig, wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken. Es gibt ja auch noch den Handschlag in der Politik, der interpretiert wird, wie lang, wie kurz wird der gemacht, wer lässt wann los. Also offenbar ja wirklich ein Riesenthema.
Ja, gerade zudem hat sie hinten im Buch auch noch ein ganzes Kapitel und betrachtet große Politik durch diese kleine, große Geste des Handschlags. Zum Beispiel Barack Obama, der Aung San Suu Kyi nicht nur die Hand geschüttelt hat, das wäre schon schlimm genug gewesen, er hat sie auch noch geküsst, das war ein krasser Tabubruch in Myanmar. Oder seine Frau hat die britische Queen umarmt, anstatt diesen tiefen Hofknicks zu machen. Unsere sehr gründlich säkularisierte Autorin hat für so viel Demokratie und Augenhöhe ganz große Sympathien. Oder Donald Trump, der ja eher die Hände zermalmt hat seiner politischen Gegner in aller Welt, muss man schon fast sagen. Boris Johnson, der dann irgendwann doch in Krankenhäuser gegangen ist, schwerstkranke Covid-Patienten begrüßt hat und dann auf die Straße gerannt ist und die ungewaschenen Hände allen möglichen Leuten in die Hand gedrückt hat. Er hat eine Geste pervertiert, so interpretiert sie das von Lady Di, die nämlich in Krankenhäuser gegangen ist und AIDS-Kranken die Hände geschüttelt hat, um ihre Ausgrenzung zu verhindern. Und alles das gräbt sie aus in diesem Buch.
Aber irgendwie hat der Handschlag ja schon so ein bisschen seine Unschuld verloren durch Corona. Und ich frage mich auch manchmal, ob das jetzt noch mal so lässig wird wie früher. Man macht es ja nicht mehr so ganz unschuldig. Wie ist das, glaubt die Autorin, dass der Handschlag noch eine Zukunft hat?
Sie glaubt es eigentlich schon. Also wir haben durch AIDS nicht aufgehört, miteinander ins Bett zu gehen oder durch Syphilis. Und auch in früheren Epidemien, in Pestwellen, Gelbfieber-Epidemien, haben die Leute instinktiv aufgehört, sich die Hände zu schütteln, wie sie auch instinktiv Masken getragen haben. Im Übrigen, irgendwie ist der unverwüstlich, dieser Handschlag. Sie sagt, wir sind eben soziale Lebewesen und der Handschlag ist so das ideale Maß zwischen Nähe und Distanz. Und sie plädiert sehr dafür, lasst uns ihn wieder aufnehmen.
Susanne Billig über Ella Al-Shamais Buch Der Handschlag, die neue Geschichte einer großen Geste, aus dem Englischen übersetzt von Violetta Topolava, erschienen beim Hamburger Verlag HarperCollins für 20 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Liebe Ulrike, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Er ist so warm und gut, dass man ihn auf eine Wunde legen könnte.
Das Projekt Weiterschreiben Ukraine brachte sie zusammen. Die ukrainische Schriftstellerin und Aktivistin Oksana Stomina aus Mariupol und die Berliner Schriftstellerin Ulrike Sandig. Im Rahmen dieses Austausches findet heute ein Konzert des deutsch-ukrainischen Poesiekollektivs Landschaft in Berlin statt. Schlaf, mein Weidenkätzchen, mein Schatz, Streitkräfte sind im Einsatz. Poesie als musikalisches Gesamtkunstwerk aus loopbasierten Electronics, mehrsprachigen Versen und visuellen Reizen. Streitkräfte sind im Einsatz. Das ukrainisch-deutsche Benefiz-Poesie-Konzert heute im Literaturforum im Brechthaus in Berlin ab 20 Uhr. Statt Eintritt werden Spenden für die NGO Musicians Defend Ukraine gesammelt. Wie kann man Größe bewahren, wenn alles um einen herum bösartig scheint? Anna, Hauptfigur in dem neuen Roman der britischen Schriftstellerin A.L. Kennedy, muss einiges aushalten. Ihre Arbeit als Lehrerin im Lockdown, den Brexit, korrupte Regierende und dann auch noch einen früheren Geliebten, der sich als Polizeispitzel herausstellt. A.L. Kennedy liest morgen am Mittwoch in Hamburg.
Francis fand mich fluchend in der Küche. An jenem Nachmittag meinte ich, bring sie um. Ich meinte es aus ganzem Herzen. Ich wollte, dass sie sterben und nicht wir, nur sie. Die Menschen, die eigentlich für uns sorgen sollen, nehmen uns, was menschlich ist. Sie lassen uns sterben.
Aus dem neuen Roman von A.L. Kennedy, Als lebten wir in einem barmherzigen Land. Die Buchpräsentation morgen am Mittwoch um 19.30 Uhr im Literaturhaus Hamburg findet auf Deutsch und Englisch statt. Morgen am Mittwoch jährt sich die Bücherverbrennung der Nationalsozialisten zum 90. Mal. Zu diesem Anlass finden zahlreiche Veranstaltungen in Deutschland statt. Lesungen der verfilmten Bücher, Porträts der SchriftstellerInnen, Neuauflagen der Texte, Ausstellungen über jüdische Künstler und Künstlerinnen. In Berlin wird auf dem Bebelplatz ab 11.30 Uhr ein Gedenken veranstaltet, ebenfalls mit Lesungen und Konzerten.
Das waren die Literaturtipps von Mechthild Lanfermann. Adorno, Walter Benjamin oder Jacques Derrida in der blau-schwarzen Surkamp-Taschenbuchreihe zerlesen und mit vielen Unterstreichungen und Anmerkungen. Bei vielen stehen sie noch Jahrzehnte nach dem Studium im Regal und vielleicht, weil sie den eigenen Übertritt in eine andere Welt begleitet haben, kann man sie auch nicht einfach aussortieren. STW hat sicher für nicht wenige eine Art Fetischcharakter und der Surkamp-Verlag, der spielt auch zum 50. Jubiläum humorvoll damit. Es gibt Basecaps, ein Puzzle und eine Einkaufstasche mit STW-Logo. Eine Autorin bei STW ist die Kulturwissenschaftlerin Aleda Aßmann. Guten Morgen, Frau Aßmann, schön, Sie zu sprechen.
Guten Morgen.
Heute, genau vor einem halben Jahrhundert, am 9. Mai 1973, ist ja der erste Band der damals neuen STW-Reihe erschienen, Erkenntnis und Interesse von Jürgen Habermas. Und daraus wurde auch gleich ein Bestseller. Das war ja kurz nach Ihrem Studium. Können Sie sich daran noch erinnern?
Ja, sehr gut. Also ich habe mein Studium eigentlich genau im richtigen Moment begonnen. Und diese STW-Reihe war am Anfang mit dabei. Das Erste, was in meinem Studium für mich zählte, war eigentlich ein Satz von einem I.A. Richards, der sagte, a book is a machine to think with. Ein Buch ist eine Maschine, mit der man denken kann. Und das ist genau das Gegenteil eigentlich von ChatGPT. Es ist ein Dialogpartner. Es ist ein ständiger Gefährte. Und so waren es für uns auch diese Bücher, die uns begleitet haben.
Gab es denn da Bände, die für Sie auch besonders wichtig waren? Und stehen die auch noch zerlesen bei Ihnen im Regal?
Alle Bände stehen noch im Regal, denn ich würde sagen, für diese 68er-Generation, in der ich ja mit aufgewachsen bin, war das Bücherregal einfach das wichtigste Möbel. Und diese Reihe hat diese Regale dann auch gefüllt. Und sie stehen bis heute gefüllt natürlich rum. Wir holen sie auch immer wieder raus. Und ich habe mich jetzt gefreut bei den Angaben am Schluss der Neuauflagen. Da war auch Jack Goody wieder dabei. Das war einer unserer Gewährsleute für unsere eigene Forschung, denn er fing an, tatsächlich mal in eine andere Kultur uns einzuweihen, Gesellschaftswandel ganz neu zu verstehen, die Technik der Kommunikation als historische Geschehen nachzuvollziehen. Und da haben wir uns dann auch angefangen, mit Schrift zu beschäftigen und sind auch auf unsere Gedächtnisforschung gekommen.
Das heißt, das war ein Band, der besonders in Ihrem Umfeld auch diskutiert wurde und besonders wichtig war?
Der war deswegen so wichtig, weil wir auch ein bisschen aus der europäischen Geistesgeschichte heraus wollten. Da kam plötzlich ein Wissen zu uns von Forschern, die in Afrika geforscht haben und die über den europäischen Horizont hinaus gedacht haben. Und diese Erweiterung unseres Horizonts war enorm wichtig und die Surkamp-Reihe hat sie uns ermöglicht.
Das war ja auch so eine Art quasi demokratisches Konzept beim Surkamp-Verlag, dass man sagte, man will quasi den großen Geist fürs kleine Geld anbieten. Denken Sie, das ist aufgegangen, diese Idee?
Ich glaube schon, dass sie aufgegangen ist und ich erinnere mich sehr gut, was es bedeutete, so einen solchen Band in der Hand zu halten. Es war ja nicht nur das einzelne Buch, mit dem man denken übte und sich in einen Dialog hinein begab, sondern man wollte auch irgendwie dazugehören. Es war eine Community, in die man hinein sich las, es war ein Versprechen, dazu zu gehören. Und das war genau, dieses Versprechen wurde eingelöst durch den Bestand der Bücher und dann das Gespräch, das man über sie führte.
Genau, man trug sie so quasi unterm Arm, um als denkender Mensch erkennbar zu sein. Nicht? Aber da hat ja auch eben sehr dazu beigetragen, dass die Reihe so einen hohen Wiedererkennungseffekt hat und so eine eindeutige Ästhetik dank der Umschlaggestaltung von Willi Fleckhaus. Hat das auch stark zum Erfolg beigetragen und STW zu einer Marke gemacht?
Also Willi Fleckhaus ist für uns ein Heiliger und die ganze Frage der Buchgestaltung und Grafik interessiert uns wahnsinnig. Also wenn wir uns für das alte Ägypten interessieren zum Beispiel, dann ist ein nicht zu gering einzuschätzender Aspekt dabei die Ästhetik der Buchstaben. Ja? Die Hieroglyphen, darüber geht ja auch mein Buch, was jetzt wieder aufgelegt ist, die Hieroglyphen sind das Beispiel dafür, was Schrift auch als ästhetisches Merkmal, als Symbol bedeuten kann. Und für uns war Willi Fleckhaus wirklich eine Marke zu einem Zeitpunkt, als der Name noch unbekannt war. War das für uns sozusagen ein Wegweiser.
Sie haben es schon gesagt, Ihr Buch Im Dickicht der Zeichen ist jetzt auch nochmal in so einer sehr schönen Jubiläumsausgabe erschienen. Merken Sie, dass das auch noch eine Rolle spielt, diese Reihe? Also kriegen Sie da auch Rückmeldungen, auch von Studierenden?
Also ich bekomme gerade zu diesem Band Rückmeldungen nicht so sehr von Studierenden, aber von erratischen Lesern. Das sind meistens Künstler ganz unterschiedlicher Art. Und das Buch ist ja auch eine ganz eigenwillige Kreuzung, eigentlich wirklich ein reines Experiment, weil ich hier zeige, dass ich mich als jemand, der sowohl Literatur studiert und auch Gegenwartsliteratur liest und Ägyptologie studiert hat, versuche, da eine Kreuzung hinzubekommen. Und die Kreuzung sind die Hieroglyphen. Denn es gibt antike und es gibt eben auch noch moderne Hieroglyphen.
Und haben Sie zusätzlich zur Jubiläumsausgabe auch eins dieser Merchandising-Produkte bekommen? Also ein Basecap, ein Puzzle oder eine Einkaufstasche?
Also darum werde ich mich selbst noch kümmern. Ich finde das sehr, sehr hübsch mit der Baseball-Cap und mit diesem, ja, man hat da ein Symbol, das ist eigentlich ein Adelsabzeichen und das kann man ja auch sehr gut verschenken.
Das stimmt. Ich habe neulich auch eine geschenkt bekommen, habe mich gefreut. Aleda Aßmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Und Aleda Aßmanns Texte sind in der SCW-Jubiläumsausgabe als Band 2429 erschienen. Danke für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Anna Klimowitzkaja und ich lese gerade im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann. Das proben wir gerade am Staatstheater Nürnberg und ich finde es einen ganz tollen Roman, der sich auf eine sehr feine Art und Weise damit auseinandersetzt, wie Menschen mit einer Migrationsgeschichte nach Deutschland gekommen sind, vor allem mit der Migrationsgeschichte der Kontingentflüchtlinge, die auch meine Geschichte ist. Und ich finde, dass da mit einem ganz besonderen Blick das Schicksal von vor allem 4 Frauen beschrieben wird, 2 Älteren, 2 Müttern und 2 Töchtern und auch die Tochter-Mutter-Beziehung auf eine sehr poetische Art und Weise dargestellt wird. Und das hat mich sehr berührt und ich kann es sehr empfehlen.
In Nürnberg liest Anna Klimowitzkaja den Roman Im Menschen muss alles herrlich sein von Sascha Mariana Salzmann, erschienen als Taschenbuch beim Suhrkamp Verlag für 13 Euro.